Okay, wir sind immer noch in dieser großen Serie im Gespräch über. Und wir haben uns lange mit Eden beschäftigt und was Gott sich ursprünglich gedacht hatte und wo er wieder hin will und was er permanent alle Zeit vor Augen hat. Und wie er dabei ist, alles dahin wieder zurückzuführen. Und das Spannende ist, also die ersten zwei Kapitel in der Bibel beschreibt Gott, wie er sich alles ursprünglich gedacht hat und wie er einen Garten geschaffen hat und dem Menschen den Auftrag zu herrschen gegeben hat und ihn zu entwickeln. Dann kommen ganz viele Seiten und dann kommen die letzten zwei Kapitel und da wird beschrieben, wie Gott es mit uns Menschen gemeinsam geschafft hat, aus einem Garten eine gartenähnliche Stadt zu machen, in der er wohnt, in der er regiert und wo das, was er sich ursprünglich vorgenommen hatte, in einer Schönheit zum Ausdruck kommt. Und die ganze Geschichte dazwischen ist die Geschichte von uns Menschen, die wir irgendwie aus der Beziehung mit Gott ausgestiegen sind, wie irgendwie Böses Zugriff bekommen hat auf diese Erde, sie dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde, auf unterschiedlichste Art und Weise und das auch in uns passiert ist. Das ist irgendwie die ganze Geschichte. Und da dazwischen drin ist ein Zentrum, das Kreuz und Jesus und was er getan hat, um uns wieder in diese Beziehung zu bringen und uns mit Gott zu versöhnen, dass wir Teil werden von diesem großen Plan Gottes, mit uns gemeinsam das Ursprüngliche zu erfüllen und wie er uns dazu Kraft gibt, wie er uns verändert, wie er uns in Beziehung nimmt. Das ist die ganze Geschichte. Und alle Geschichten, die erzählt werden, oder die allermeisten Geschichten, die erzählt werden, die handeln eigentlich davon, dass wir mit irgendwas kämpfen, unsere Herausforderung haben, wie Gott die ganze Zeit seine Hand ausstreckt und wie Menschen unterschiedlich auf dieses Angebot Gottes reagieren oder eben nicht reagieren. Aber Gottes Absicht ist immer vorwärts ins Alte. So, in das, was ursprünglich geplant war. Und heute habe ich irgendwie was Spannendes. 1. Mose, das ist hier die Geschichte, was Gott sich alles vorhatte, wie er uns geschaffen hat und so, Ausbreitung, was ich gerade erzählt habe. Dann kommt 1. Mose 11. Und was davor passiert, also das ist wirklich interessant. Es geht um den Turmbau zu Babel und irgendwie dieses Ding kennt jeder, also fast jeder. Das sind ganze 9 Verse, mehr wird dazu nicht erzählt. Die Vorgeschichte ist, also was im Vorfeld passiert ist, also Adam ist irgendwie aus der Beziehung mit Gott ausgestiegen, da hat man schon Verschiedenes angeguckt, was das alles heißen könnte. Dann gibt es nochmal eine spannende Geschichte, ich habe darüber schon mal gesprochen, aber nicht innerhalb dieser Serie. Ich will das nur kurz erwähnen, die Geschichte mit Noah. Also Adam ist aus dieser Beziehung mit Gott ausgestiegen, dann hat das Böse irgendwie Zugang gefunden in unser Innerstes. Das hat dazu geführt, dass es immer weiter um sich frisst und Bosheit echt mit wachsender Erkenntnis zugenommen hat. Das Böse ist nicht einfach nur gleich da und voll präsent, sondern Böses braucht, wie auch Gutes, Zeit, seine Hässlichkeit zu offenbaren. Und wir sehen, wie das mehr und mehr um sich greift und Menschheit wirklich korrupter wird, bösartiger wird. Und es findet diese Zuspitzung in Noah. Und dann kommt diese große Sintflut und Noah ist der Einzige, der gerettet wird. Hier ist das Hauptding. Ich werde das nicht ausführen, aber das ist eine Grundannahme. Das war wirklich ein heikler Punkt. Hätte Noah es nicht durchgeschafft, hätte Gott keinen Verbündeten mehr auf dieser Erde gehabt. Weil Gott hat die Erde uns Menschen gegeben. Hat er nicht Zugriff in dem Herzen, hat auch das Gute und seine Pläne keinen Zugriff auf dieser Erde, weil Gott sich gebunden hat, durch Menschen zu wirken. Da war wirklich, das war ein Scheidepunkt in der Menschheitsgeschichte. Da war, also da war der Feind wirklich nah dran. Er dachte ja, bei Jesus, da könnte er Gott irgendwie besiegen. Aber hier hätte er fast den Zugriff, dass Menschen mit Gott in Verbindung stehen, vollständig und komplett trennen können. Das ist schon passiert. Und jetzt lesen wir die Geschichte. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land, Sinea, und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Also da ist schon mal der erste Auftrag, Entwicklung. Sich auszubreiten und zu entwickeln. Also das hat etwas von Gottes ursprüngliche Absicht. Ich glaube, dass Gott sehr wissenschaftszugewandt ist. Darf ich das mal so sagen? Weil da etwas von Weiter- und Fortentwicklung entsteht. Es ist Andrew Womack, der sagt, seit Anbeginn der Schöpfung steht der Menschheit Elektrizität zur Verfügung. Es hat nur Jahrhunderte gebraucht, die Dinge zu verstehen und nutzbar zu machen. Aber es gab ja jetzt nicht hier mit der Erfindung von Elektrizität neue Naturgesetze. Die Dinge waren da und sie warten darauf, dass wir sie entwickeln, dass wir Schritte nach vorne gehen, dass wir sie entdecken. Es gibt eine Verheißung, dass am Ende der Zeiten die Weisheit die Erde bedeckt, wie Wasser den Meeresgrund. Und das ist nicht eine Zusage, die nur dir gilt, weil du gläubig bist. Das ist eine Zusage von etwas, dass der Mensch sich weiterentwickelt und Weisheit zunimmt. Und ich könnte, wenn ich denn wollte, und mich herausfordern und ändern lasse, Anteil daran haben. So, also hier, wir erleben Entwicklung. Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und das ist erst der Anfang dieses erste Anfang ihres Tuns. Jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, also Verwirrung, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Menschen, der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Also irgendwie, was so offensichtlich ist und was man wahrscheinlich, wenn man schon länger mit Jesus unterwegs ist, also ich habe nie Kindergottesdienst genossen, weil ich irgendwie erst mit 16 zu Jesus gefunden habe. Aber irgendwie die Geschichte ist bekannt. Und irgendwie ist Babel das Böse und der Turmbau und überhaupt. Aber ich will heute noch mal ein bisschen genauer hingucken, weil ich mir nicht sicher bin. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir immer auf das Richtige gucken. Was war denn dort so böse? Ja, ich so sein wollten wie Gott, ist ja ein Wunsch, den wir bis heute haben und ein Gebet, das wir ja auch ab und zu hoffentlich sprechen. Sie wollten sich nicht über die Erde verbreiten, sondern immer an einem Ort stehen bleiben. Sie wollten sich einen Namen machen. Das wird uns weder hier noch außer biblisch irgendwie näher. Aber ja, sie wollten gleich sein, aber das ist dasselbe wie vorhin. Das ist ein Gebet, ich bete das sehr regelmäßig, weil ich daran glaube, dass Gott das auch möchte, dass wir ihm sehr ähnlich werden. Schau, was mir bei diesem Ding auffällt, dass wir ganz schnell dabei sind, also fällt mir bei mir auf, fällt mir in Gesprächen auf, dass wir ganz schnell dabei sind, naja, das ist, weil die so ein großes Ding da bauen wollten. Und groß und fortschrittlich und beeindruckend und einflussreich. Da haben wir ganz schnell so ein unterbewusstes, naja, das ist ja schwierig. Kennen wir das? Es wird über, also mir begegnet das ganz oft. Man redet über eine große Gemeinde. Einer der Standardsätze ist, ja, das ist ja unpersönlich. Ehrlich, das ist ein Standardsatz. Man redet über Werner Nachtigall, der die Welt in einem Maße beeinflusst, wie kaum ein Evangelist vor ihm. Und das ist einer der ersten Dinge, die kommen, ja, aber der ist ja auch kaum bei seiner Familie. Und das macht er ja auch nur, damit er sich gut fühlt. Also das kann schon sein. Also wahrscheinlich ist es sogar so. Ich möchte nur mal den sehen, der nicht von eigenen Ambitionen auch mit beeinflusst ist. Und ich glaube darüber hinaus, dass Gott Bewegung nutzt, um Dinge voranzubringen. Ich will da mal sehr selbstkritisch mit mir, vielleicht auch mit uns, ins Gespräch kommen. Wisst ihr, ich glaube, das Problem ist nicht das Streben nach Größe. Ich bin tief davon überzeugt, dass das etwas ist, was Gott in dich hineingelegt hat. Gott hat dich großartig geschaffen. Wirklich, Gott hat dich großartig geschaffen. Und es war, das kommt mir jetzt nur, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber es war Nelson Mandela, der diese Rede über die Herrlichkeit Gottes, die in jedem von uns wohnt, gesprochen hat, die ist wirklich hörenswert, wo es darum geht, dass wir uns nicht so sehr vor unserer Ängsten und Fehler fürchten, sondern wirklich unser Licht leuchten zu lassen und großartig zu sein und nach vorne zu gehen. Und indem wir das tun, nämlich anderen ermöglichen, dasselbe zu tun. Und gleichzeitig merken wir, da ist etwas was beängstigend ist. Weil nach vorne zu gehen bedeutet, man wird erhöht. Und erhöht zu werden bedeutet, dass nicht jeder versteht, was du tust. Und dass es Leute gibt, die dir schwierige Motive unterstellen. Und es wird passieren und man wird es wahrscheinlich nicht aufhalten können. Und manchmal verstecke ich mich selber lieber in klein und unbedeutend. Weil das ist sicher. Aber hat Gott uns gerufen, sicher zu spielen? Hat Gott uns gerufen, sicher zu spielen? Oder sind wir nicht tatsächlich bestimmt, ihn wiederzuspiegeln? Und ich sehe ihn nicht als klein und bedeutungslos. Ich sehe ihn als großartig, erschaffend, über die Maßen brillant. Und ich bin bestimmt, so zu sein wie er. Mich fordert das super heraus. Und diese ganzen Antworten von, oh, das ist groß und Achtung und gefährlich. Und ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, weil was am Ende passiert, dass wir innerlich so viel als schwierig ansehen, dass wir uns selber die Tür verbauen, etwas Brillantes zu machen. Weil wir so viele Achtung, Vorsicht und gefährlich da reinlegen. Also wenn das Streben nach Größe nicht das Problem ist, was könnte dann das Problem sein? Und ich habe zwei Dinge, auf die ich kurz eingehen möchte. Der Gabriel hat das eine gesagt. Sie wollten einen Ort schaffen, an dem sie bleiben und ausruhen konnten und einfach alle zusammen sind. Weil es einfach so schön ist. Aber der Auftrag, den Gott seinem Volk gegeben hatte, war doch folgender: zu herrschen, hinzugehen und die Erde sich untertan zu machen und das, was sie haben, auszubreiten und eine Sache, die sich selbst überlassen wurde, Menschen bewohnbar zu machen. Da ist ein Auftrag und der ist mit Herausforderung, Ungewissheit, Mühen und Strapazen verbunden. Ich verstehe, dass man gerne einfach in Babel bleibt und an einem Ort, wo ein schickes Haus ist. Wahrscheinlich konnte man dort auch gut essen. Liebe Grüße. Wisst ihr, das ist alles super. Nur das Problem ist, man sollte überall gut essen können. Man sollte überall gute Beziehungen leben. Man sollte überall seine Herrschaft ausbreiten. Und es nicht auf diesen einen Ort reduzieren, wo man sicher und safe ist, wo wahrscheinlich viele andere dazu beitragen, dass es so gemütlich ist. Für etwas Verantwortung zu übernehmen, bedeutet, ich muss tatsächlich selber vorangehen. Und es gibt nicht so viele, die ständig danach gucken, dass es mir gut geht. Ich verstehe, dass die keine so große Motivation hatten. Ich glaube, das ist ein Punkt. Das Zweite, ich glaube, was anklingt, ist, dass Größe außerhalb der Beziehung zu Gott zu Schwierigkeiten führt. Und Flavius Josephus, ein jüdischer man sagt oft jüdischer Geschichtenschreiber, aber das waren ja Leute, die dazu beauftragt waren, alles niederzuschreiben, was damals passiert ist. Das gab es auch im Römischen Reich. Da mussten, also er war Jude und hat viel niedergeschrieben, aber die Leute, die damals niederschreiben mussten, die haben diese Berichte oft abgegeben, ihren Herren, also Königen, Kaisern, weil die wissen wollten, was passiert. Und bei den Römern war es sogar so, dass wenn die Dinge beschönigt haben, nur damit es vielleicht dem Kaiser besser gefällt, haben die mit einem Kopf bezahlt, weil der König nicht eine tolle Geschichte hören wollte, sondern wissen wollte, was war. Im Judentum ist es so, dass sie ganz viel Tradition und Geschichten mündlich überliefert hatten. Die hatten, also alles nicht, also ich finde es einfach interessant zu wissen. Im Judentum gibt es ein auswendig Lernsystem, wo man versucht, Geschichten so genau wie möglich wiederzugeben. Die haben da eine spezielle Methode dazu. Ich will auf die Methode nicht eingehen. Es gibt Versuche, die gemacht wurden. Und man hatte festgestellt, dass über diese Art, Geschichten zu erzählen, man mehr Übertragungsgenauigkeit hinbekommen hat, als dass man Texte von einem Text abgeschrieben hat, der nächste denselben Text wieder abgeschrieben hat. Das ist wirklich erstaunlich, wie genau und wie präzise diese Methode ist. Auf jeden Fall, Flavius Josephus hat angefangen, diese Tradition niederzuschreiben, und er berichtet hier Dinge, die in der Bibel explizit nicht erwähnt werden, die aber im jüdischen Volk sehr wohl auch immer mit erzählt wurden, weil man kann ja nicht alles dazu schreiben. Und es ist wohl so, dass Nimrod persönlich den Befehl zum Turmbau gegeben hat. Ein Kapitel vorher wird von ihm berichtet, er ist der Erste, der wirklich zu Macht und Einfluss gekommen ist. Hatte wahrscheinlich auch einen Haufen Geld, und das nutzt er, um diesen Turm zu bauen. Und das Motiv für den Bau war laut Josephus nicht nur allgemeiner Hochmut, sondern auch der Versuch, sich einen sicheren Zufluchtsort zu schaffen für den Fall, dass Gott eine weitere Sintflut schicken sollte. Naja, die haben ja Ziegel, weißt du, in Tornados in Amerika fliegen auch Holzhäuser die ganze Zeit um. Ich frage mich, ob da nicht so ein Steinhaus einfach länger stehen bleiben würde. Also ich weiß das nicht, aber ich halte es zumindest statisch für sicherer. Aber ich bin da kein Wissenschaftler. Ne, ich weiß nicht, ob das geholfen hätte oder nicht. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist seine innere Haltung. Es sind zwei Sachen, die hier konkret berichtet werden. Das eine ist Hochmut. Ich mache meine Geschichte, und Gott, was du vorhast, das interessiert mich nicht so sehr. Und das zweite ist, dass er aus Angst vor etwas Schlimmem lebt. Und das Problem da drin ist, dass alles, was er tut, in sich wirklich stimmig ist. Also in seiner Welt macht es wirklich Sinn, wenn ich etwas höher bin. Wenn das Ding kommt, hier könnte tatsächlich ein sicherer Ort sein. Aber das Problem, dass die Sintflut überhaupt kam, hat doch genau dieses Problem. Beziehung ist verloren gegangen. Und man hat versucht, ein Leben ohne Gott zu leben. Und das hat Raum geöffnet für das Böse. Also ist doch die Lösung nicht hohe Häuser, sondern zurück in die Beziehung. Ich weiß, wir kommen fast jeden Sonntag immer zu demselben. Zurück in die Beziehung. Aber ich glaube, das ist tatsächlich die Antwort. Und wir das immer und immer wieder sagen, ist nicht, damit wir es endlich kapieren, sondern ich glaube, dass wir alle auf einer Reise sind und dass wir lernen, Jesus ähnlicher zu werden. Und dass wir auch lernen, sein Reich mitzubauen. Und das Spannende darin ist, dass keiner von uns schon so ganz ist wie er. Und das Einzige, was persönliche Veränderungen voranbringt und unterstützt, ist, dass wir anfangen, ehrlich zu werden wie sieht's in meinem Leben aus? Weißt du, ich habe nicht die Frage, ob ihr die Antworten kennt, da bin ich mir ziemlich sicher. Meine Frage, die ich an mich selber habe, ist, habe ich den Mut, mich anzuschauen, so wie ich wirklich bin, mit all meinen Stärken und mit all meinen Schwächen, mit dem, wo ich sonntags singe, Jesus, alles für dich, und unter der Woche 10% für dich. Und der Rest ist auf jeden Fall meine. Das sind die Fragen, die uns wirklich helfen, auf unserer Reise einen guten Weg einzuschlagen. Und was wir auch sehen, dass der Mensch, wenn er zusammenkommt und gemeinsam für eine große Sache lebt, wirklich was verändern kann. Mit oder ohne Gott. Also wirklich, mit oder ohne Gott. Dem Mensch ist eine Kraft gegeben, wenn er für ein gemeinsames Ziel geht, für eine größere Sache, dass dort wirklich weltverändernde Dinge rauskommen können. Wir waren auf dem Mond. Wir stellen uns mal mit Elon Musk gut und wir gucken, dass wir am Anfang mit dabei sein können, wenn wir es nochmal machen. Wir waren bei dem ersten nicht persönlich dabei, aber wir als Menschheit, wir haben das geschafft. Was hat Elon Musk als durchgeknallter Chaot, ich möchte so jemand nicht als Chef haben. Nee, das ist nicht mein Chef. Ich mag seine Produkte, aber als Chef ist er wirklich schwierig. Ich gucke mir Steve Jobs an, von dem gibt es eine Anekdote. Also hier, der Mann, der Apple groß gemacht hat. Der hatte ein Problem. Dann hat er seine Ingenieure in den Raum gesteckt, hat gesagt, das läuft jetzt folgendermaßen. Ihr werdet jeden Tag mit Essen und Trinken versorgt. Ihr könnt bestellen, was ihr wollt, das zahlt die Firma. Ich werde die Tür abschließen und ich werde sie aufmachen, wenn ihr sagt, ihr habt die Lösung. Wenn ihr vorher klopft und sagt, ihr müsst nach Hause, dann packt ihr gleich eure Sachen. Da waren Leute dabei, da war die Frau gerade im Krankenhaus, weil sie hochschwanger war, ihr Kind entbunden hatte. Das war irgendwie völlig egal. Man kann darüber moralisch denken, wie man möchte. Ich merke nur, wir sind ganz schnell dabei. Oh, und schwierig. Und was für ein schwieriger Typ. Und solche brauchen wir nicht. Und überhaupt. Ich will uns mal daran erinnern, was er gemacht hat. Dass er unsere Technikwelt revolutioniert hat auf eine Art und Weise, wie wir das wahrscheinlich, also ich halte die Erfindung von dem Smartphone für ähnlich bedeutsam wie die Erfindung der Dampfwalze, die die industrielle Revolution vorangebracht hat und begründet hat. Da hinten gibt es einen Daumen nach oben. Sehr gut, vielen Dank. Like it, genau. Hier ist wirklich ein besonderer Ort. Bei uns in der Gemeinde kann man sogar sagen, dislike. Wir sind da etwas freier, aber egal. Was mir auffällt, dass es oft eine gewisse Angst vor Zielen, Visionen und großen Dingen gibt. Und dass wir dem oft misstrauen und es oft als schwierig darstellen. Und es gibt so viele Gründe. Ich habe eins erzählt, die Geschichte mit Steve Jobs. Oh, was für ein Chef. Ja, aber man könnte auch sehen, man könnte teilhaben an einem Riesending. Heißt nicht, dass das andere richtig ist, aber man könnte es zumindest auch sehen. Oder man könnte selber groß werden und manches anders machen. Aber wenn Größe so schnell gleichgesetzt ist mit schwierig, dann gibt es ganz viele Gründe, auch für meine eigene Schwachheit. Und dann passiert es manchmal auch, also ich kenne das in meinem Leben, auch mit Jesus, dass ich mich so sehr um meine Schwachheit und um mein Unvermögen kümmere. Was sicher wahr ist. Was sicher wahr ist. Aber hier ist der Punkt für mich. Wir haben ja unterschiedliche Teslas da. Immer wieder mal verschiedene, weil wir die vermieten, verkaufen. Und ich will von einem erzählen. Der ist wirklich toll. Das ist ein Tesla Model X 100P. Das ist ein Stahlkoloss, der wiegt 2,5 Tonnen. 2,5 Tonnen. So ein Doppelachsanhänger auf der Straße alleine zu bewegen, ist echt für mich anstrengend und schwierig. Ich war einmal mit einem Freund einmal im Fitnessstudio und da hat er gesagt, komm, drück mal dein Körpergewicht. Oh, ich bin echt krachen gegangen. Jetzt wiege ich weder 2,5 Tonnen, noch finde ich das so erstrebenswert, noch wird Tesla das in absehbarer Zeit hinbekommen, diese Autos auf 100 Kilo runter zu diäten. Meine Kraft ist lächerlich im Vergleich zu dieser Karre. Aber irgendwie interessiert mich das bei dem Auto nicht so sehr. Was mich interessiert ist, dass dieses Auto rechts ein Gaspedal hat. Also es nennt sich bei Tesla Beschleunigungspedal, weil es ja nicht über Gas läuft. Ein Beschleunigungspedal hat und dahinter warten nicht meine, aber da warten 700 PS. Die beschleunigen diese Karre von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Ein Lamborghini Aventador braucht genauso lang. Kostet ein Vielfaches. Es ist unglaublich. Ich warte schon. Die haben ja jetzt diesen Speedster. Der beschleunigt von 0 auf 100 in 2,0 Sekunden. Das muss der Hammer sein. Wenn du merkst, dein Körper geht nach vorne, dein Gehirn wird durch die Trägheit der Masse verzögert, was medizinisch passiert ist, jetzt dort hinten der Matti, dass dein Gehirn dort hinten mit der Gehirnandrangsdrüse dagegen dein Schädel drückt und dadurch Glückshormone ausgeschüttet werden. Das ist... Man könnte auch Schokolade... Also ich könnte auch Schokolade essen und für das Maß an Glückshormon, was ich gerne hätte, dann könnte ich irgendwann auch so ein Tesla... dann habe ich auch meine 2,5 Tonnen. Aber wisst ihr was? Beim Auto... interessiert mich nie meine Kraft. Nie. Mich interessiert, wie viel Kraft steckt in der Karre. Das ist, was mich wirklich interessiert. Ich glaube, im Glauben sollte es nicht so viel anders sein. Ich sagte... Im Glauben sollte es nicht so viel anders sein. Ich sagte, Amen. Schau, ich glaube, wo Gott mit uns hin möchte, dass wir wieder anfangen, gemeinsam darüber nachzudenken, was könnte möglich sein und was könnten wir erreichen. Da geht es nicht um meine Verwirklichung und da geht es nicht darum, dass ich mir einen Namen mache oder du dir einen Namen machst, aber dass sein Name bekannt wird. Und was dazu wirklich hilfreich ist, dass wir aufhören, alles, was nach groß und bedeutungsvoll aussieht, sofort unter Generalverdacht zu stellen. Ich kenne diese Gedanken und mir begegnen die oft. Ich halte sie nicht für hilfreich. Ich halte es für hilfreich, darüber nachzudenken, wie könnte eine Welt aussehen, in der Jesus wirklich regiert und wo Menschen, die ihn lieben und die seinen Sinn haben, wirklich an Einfluss gewinnen und an verantwortungsvollen Positionen sitzen. Und das heißt in der Politik noch nicht mal, dass die alle eine Meinung haben und dass wir eine große Partei haben. Aber es würde bedeuten, dass Leute an der Spitze sind, die das Beste suchen und die in Unterschiedlichkeit zumindest den anderen und seine Ideen wertschätzen und wertachten und zumindest darüber nachdenken, dass sie gesagt werden und vielleicht am Schluss immer noch zu dem Punkt kommen, dass die Idee vom anderen dumm sind und die Masse das schon erkennen wird. Aber sie würden nicht versuchen, den anderen persönlich zu diskreditieren. Das, glaube ich, ist eine Sache, die sich verändern könnte. Und wir brauchen solche Leute. Und vielleicht bist du einer von diesen Leuten. Auf jeden Fall ist mir das aufgefallen. Nachdem Jesus gekommen ist, heißt es, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem dahinfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann in jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Ein Kapitel vorher berichtet Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, dass Jesus mit dem Befehl, den er gegeben hatte, so schreibt er es wörtlich, ihnen eine Verheißung seines Geistes gegeben hat. Und warum ich diese Dinge in einem Zusammenhang sehe und was ich uns heute irgendwie mitgeben möchte, ist Folgendes. Bei dem Turmbau zu Babel sehen wir, wie Menschen aus der Beziehung zu Gott getreten sind und was für verheerende Folgen das hatte. Und dennoch, was für eine Macht Gott dem Menschen gegeben hat, wenn er in Einheit und für etwas Größeres zusammenkommt, dass ihm tatsächlich alles möglich scheint. Und Gott dieses Ding verhindert, indem er ihre Sprache verwirrt, sodass sie sich einander nicht mehr verstehen. Hier redet Gott zu Menschen, die sich mit ihm versöhnt hatten, die in die Beziehung wieder eingestiegen sind, denen er Auftrag, Vision und Befähigung gibt. Und jetzt gibt er ihnen sogar eine Sprache, wo jeder, der diese Sprache hört, es in seiner eigenen Sprache versteht. Der Heilige Geist ist viel mehr als nur für meine persönliche Auferbauung. Ich glaube, hier lesen wir etwas von dem, was Gott tatsächlich sieht, dass er uns, ob groß oder klein, dazu bestimmt hat, nicht einen Turm zu Babel zu bauen und zu sagen, wir machen uns einen Namen und hier ist so nett, sondern dass er uns dazu bestimmt hat, hinzugehen und seinen ursprünglichen Auftrag zu verkündigen. Und es nicht um meinen Namen geht und es auch nicht um meine Kraft geht und dass meine Schwachheit irgendwie auch keine Ausrede mehr für mich ist. Ich will nicht sagen, dass es eine für dich ist, weil ich davon, also ich habe das bei uns, ich bin beim Klaus in der Live-Group und ich habe das dort mal erzählt. Ich gehe bei anderen vom Besten aus, aber bei mir selber bin ich sehr selbstkritisch. So, deshalb, ich merke, meine Kraftlosigkeit ist manchmal eine Ausrede, dass in meinem Leben Dinge nicht laufen, so wie sie laufen sollen, kann mich näher zu Jesus führen, kann mich aber auch davon abhalten, Dinge zu tun. Ich kann beides tun. Ich kann sagen, Jesus, ich brauche dich und ich will mehr in deine Gegenwart. Und es ist wahr, ich kann nur weitergeben, was ich habe. Aber weil ich nicht alles habe, heißt es nicht, dass du mich nicht gebrauchen kannst. Und ich will aufhören, dieser Lüge zu glauben und die zu füttern. Ich bin dazu bestimmt, weil Gott mir seinen Geist gegeben hat, mitzuwirken an dieser großen Geschichte. Und Gott glaubt immer noch, dass seine Leute diese Erde verändern und das Aussehen dieser Erde umgestalten. Das ist, was ich von Babel lerne. Dass wir mehr können, als wir uns selber zutrauen. Und was ich von Pfingsten lerne, ist, dass da, wo Menschen in der Beziehung zu Gott und in Beziehung zueinander, denn das wird das Zeichen sein, dass woran die Welt uns erkennt, dass wir Liebe zueinander haben, dass wo diese zwei Dinge, Liebe zueinander und Verbindung und Versöhnung zu Gott, wo diese zwei Dinge da sind, da legt Gott seinen Geist drauf, sodass wir in einer Sprache sprechen, die jeder versteht. Wollen wir einmal aufstehen? Ich will heute Folgendes machen. Ich will dich gerne segnen, dass das, was Gott in deinem Leben vorhat, dass es zunimmt. Und dass er dich mit hineinnimmt und dass er dir Dinge offenbart, wo du dir selber im Weg stehst, wo du falsche Annahmen hast. Und dass er dir Möglichkeiten gibt, mutig zu werden. Für den Fall, dass du sagst, das Gebet ist mir zu heiß, weil es wahrscheinlich passieren wird, dass Gott das hört, dann darfst du dich gerne hinsetzen. Ich würde es heute gerne andersrum machen wie sonst. Ich will nicht fragen, willst du aufstehen? Wenn du es nicht willst, setz dich hin. Ansonsten schließe ich dich einfach mit ein. Bevor ich bete, ich will noch eine Sache machen. Hat jemand noch Schmerzen in der linken Schulter, linker Ellbogen? Ist da eine Reizung? Okay. Und ich will das von der Maria nochmal aufgreifen. Hier oben, also ich weiß nicht, wie der Muskel heißt. Stirnacken. Also hier oben. Noch dort hinten? Okay, hier ist das Ding. Ach, nochmal, super. Wir haben was erlebt. Darf ich das erzählen, Jürgen? Mach, super. Ich mach dich, Jürgen. Wir waren bei uns in der Kleingruppe und der Jürgen, also das war echt witzig, der Jürgen hat eigentlich fast nichts verstanden. Wir haben uns immer anbrüllen müssen. Also das hat nichts mit 1,50 zu tun, sondern dass er manche Frequenzen ganz schlecht mitbekommt. Und irgendwann haben wir gedacht, das ist zu anstrengend, wir könnten ja auch beten. Und der Reini hat ihm die Hände aufgelegt, auf die Ohren, wir waren ja eine kleine Gruppe, da gibt es manche mehr Freiheiten, vielleicht. Auf jeden Fall, das war der Reini. Ich habe gar nichts gemacht, doch ich habe auch ein Gebet gesprochen. Und der Sebastian war da. Komm mal, Sebastian, Martin, komm mal nach vorne. Du warst mit dabei, du hast nichts gesagt, aber es geht nicht darum, dass wir Dinge sagen. Aber du musst jetzt auch nichts sagen, aber komm mal bitte. Bitte, also wenn du... Weil ich tatsächlich glaube, dass das was Gemeinsames ist. Und ich würde einfach dich bitten, dass du dasselbe nochmal tust, dass du dein Glauben aktivierst und innerlich, leise oder was auch immer du gemacht hast, die Leute segnest, die das im Ellbogen haben und in der Schulter haben. Ich glaube, dass es weder die Worte sind, noch das Handauflegen, sondern das, dass wir mit Jesus verbunden sind und die Dinge tun, die er uns sagt, die sich unterschiedlich ausdrücken. Und während du das machst, ist es nämlich vorteilhaft. Also wenn du beten willst, sagst laut, sagst du, kriegst das Mikro, aber ansonsten kann ich für die anderen beten und du bist da dabei. Super. Ich will nochmal für uns alle beten. Ich will uns segnen, dass sein Geist deinen Geist berührt und dass dort neu eine Leidenschaft für die Ausbreitung seines Reiches entsteht und dass, wo in dir ein Kampf ist zwischen eigener Größe, der manchmal daherkommt, dass du merkst, du bist geschaffen für Herrlichkeit und du bist geschaffen für Großartigkeit, aber dass dieser Kampf zur Ruhe kommt, weil du Ja sagst zu dem, was Gott dir gegeben hat und Ja sagst zu dem, was er durch dich wirken möchte. Aber dass es nicht darum geht, dein Reich zu bauen, sondern sein Reich. Und ich segne dich, dass der Geist in deinem Wesen eine Veränderung hervorbringt, die nicht von dir kommt und die nicht durch Disziplin alleine machbar ist. Und ich segne dich, dass Kämpfe, die du hattest, dass der Geist dir Kraft gibt zu überwinden und dass du merkst, wie das Böse keinen Zugriff mehr hat, dass es zwar anklopft, aber es dich nicht mehr übermannen kann und dass dein Leben davon geprägt ist, zu sehen, was er tut und nicht nur von Wünschen, was er tun möchte, sondern von dem, dass du siehst, was der nächste Schritt ist und von Kraft hinzugehen, und zwar gemeinsam. Ich segne dich als ein Träger seines Reiches, sein Reich voranzubringen und mit der Kraft seines Geistes unterwegs zu sein. Amen.